Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Hallo, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert Verrechnungspreise. Eine in jeder Hinsicht, Christoph, besondere Folge für uns. Es ist die erste Folge, in der wir ohne Kathi Fiehler auskommen müssen. Kathi, herzliche Grüße. Und auch die erste Folge, in der wir Gäste eingeladen haben, weil wir ein ganz besonderes Thema besprechen wollen, nämlich die AWV und dort den Arbeitskreis Verrechnungspreise. Also insgesamt heiße Themen, kann man sagen, Christoph, die auf uns warten. Wir beide haben uns zumindest schon mal das Leinenhemd angezogen, denn es ist auch unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und ich begrüße sehr herzlich in dieser Folge Silke Schröder vom AWV, Werner Thums vom Arbeitskreis Verrechnungspreise und Christian Danner vom Arbeitskreis Verrechnungspreise. Und würde euch drei einfach bitten, ja, euch selbst kurz vorzustellen.
Ja, hallo auch von mir in die Runde. Mein Name ist Silke Schröder. Ich bin seit Anfang des Jahres stellvertretende Geschäftsführerin der AWV und schon seit 2001 bei der AWV als Fachreferentin für Steuern und Rechnungslegung zuständig. Daher kenne ich den Arbeitskreis schon sehr lange. Also von Beginn an war ich bei der Gründung schon dabei, zusammen mit Werner, der den Arbeitskreis dann ja mit viel Engagement aufgebaut hat, wie wir alle wissen. Der Arbeitskreis liegt mir daher besonders am Herzen und ich freue mich, gemeinsam über die Vergangenheit und auch die Zukunft des Kreises zu sprechen.
Dann mache ich gerne weiter. Mein Name ist Werner Thums. Ich bin, wie schon gesagt worden ist, tatsächlich von Anfang an bei diesem Kreis, war vorher bei der AWV schon in der Facharbeit bei Umsatzsteuer tätig. So kam dann auch die AWV damals auf mich, habe den Kreis 21 Jahre lang geleitet und habe diese Leitung jetzt, sozusagen wo der Kreis erwachsen ist, an den Christian Danner und den Nils Pippert abgegeben.
Ja, vielen lieben Dank, Werner. Mein Name ist Christian Danner. Ich bin seit 2009 im Arbeitskreis Verrechnungspreise und darf jetzt zusammen im Herbst mit Nils die Leitung übernehmen und bin auch schon gespannt, was wir heute so ein bisschen hier über den AWV erfahren werden.
Danke, Christian. Ihr habt es ja schon gesagt, ich habe die dankbare Aufgabe einer Doppelrolle. Einerseits als Podcast-Host und Co-Vorsitzender des Arbeitskreises, von daher freue ich mich doppelt. Aber bevor wir zum Arbeitskreis Verrechnungspreise kommen, Silke, die AWV, der AWV, was steckt denn hinter dieser Abkürzung? Was macht denn der AWV? Was hat er eigentlich für einen Auftrag oder die AWV für einen Auftrag?
Ja, genau. Danke dir, Nils. Darüber will ich gerne noch ein paar Worte verlieren, weil ich finde es wichtig, viele kennen den Arbeitskreis Verrechnungspreise oder haben schon mal von der AWV gehört, aber so genau wissen auch nicht alle immer, was unser Hintergrund ist. Und ich finde es wichtig, hier zu verstehen, auf welchen Füßen wir denn stehen, wenn wir über den Arbeitskreis reden. Wer oder was ist die AWV? AWV steht kurz für Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, das heißt die AWV, weil wir das Thema vorhin gerade hatten. Wir sind organisiert als gemeinnütziger Verein mit ca. 200 Mitgliedern, ungefähr 1500 ehrenamtlichen Beteiligten und noch viel weiteren Netzwerken. Wir sind eine kleine Einheit und sitzen in Eschborn bei Frankfurt. Inhaltlich sind wir als neutrale Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und drittem Sektor unterwegs. Unser Auftrag, für den wir letztlich auch vom Bund gefördert werden, ist die Unterstützung von Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung und Bürokratieabbau. Wir bilden also quasi eine Brücke zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Gesetzgeber und Unternehmenspraxis. Im Dialog mit wichtigen Akteuren suchen wir praktische Lösungen für wichtige Fragestellungen der Praxis. Unsere Kernkompetenz, und das sieht man auch in dem Arbeitskreis Verrechnungspreise, ist, alle relevanten Akteure an einen Tisch zu bringen, um einen fachlichen Austausch auf Augenhöhe zu erreichen. Uns geht es also immer darum, wie Regeln und Prozesse in der Praxis tatsächlich funktionieren und darum zu identifizieren, wo Verbesserungspotenziale sind.
Und Silke, wenn ich mir so gerade die Homepage in diesen Tagen des AWVs anschaue, dann ist der AWV ja kein sehr junges Kind, sondern es gibt ihn, glaube ich, schon eine ganze Zeit.
Genau. Also wir befinden uns tatsächlich in unserem 100. Jubiläumsjahr. Danke, dass du das ansprichst, weil man könnte es tatsächlich fast vergessen, dass wir uns in dem 100. Jubiläumsjahr befinden, angesichts der vielen aktuellen Entwicklungen, die auch die AWV selbst betreffen. In unserem Jubiläumsjahr haben wir tatsächlich eine relativ grundlegende Neuausrichtung erfahren. Wir haben ein neues Präsidium gewählt, wir haben eine neue Geschäftsführung und last but not least einen neuen Träger. Wir sind gewechselt vom Bundeswirtschaftsministerium zum Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Und mit dem verbindet uns sehr viel, weil wir viele aktuelle Themen, Digitalisierungsthemen teilen, die sich jetzt auch immer mehr in den Arbeitskreisen abbilden und arbeiten da sehr eng zusammen.
Wenn ich den Kreis mal weite, Werner Thums, mit einem, der den AWV, die AWV nun auch schon lange kennt, was unterscheidet denn die AWV von Arbeiten in Verbänden?
Der wesentliche Punkt ist, dass hier Fachleute auf Augenhöhe diskutieren. Wir sind, wenn man so will, nicht auf irgendeiner gefilterten Ebene als Lobbyisten unterwegs, sondern alle Beteiligten haben ein Interesse dran, die den anderen, und das ist in unserem Arbeitskreis auch immer sehr deutlich aufgefallen, wirklich vom eigenen Wissen etwas beizubringen, also die anderen an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Und das merkt man auch ganz deutlich, wenn ich jetzt so an die Ministerialen denke. Zum einen, Silke hat schon gesagt, es ist diese Mischung zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Zur Verwaltung gehört dann natürlich auch etwas wie das BMF, das Bundesfinanzministerium. Und wir sind hier auf Augenhöhe unterwegs und wir lernen von den anderen. Man hat über die über 20 Jahre des Arbeitskreises auch festgestellt, wie stark zum einen die Informationen über die Beweggründe, über die Leitlinien, über das, was einfach ja die Schwierigkeiten und der Rahmen für die andere Seite ist, dass man das merkt und auf der anderen Seite man auch immer mal reinwerfen könnte, wie wäre es denn, wenn wir das einfach so und so machen und das wirklich ohne politische Agenda hinten dran, was bei Interessenverbänden nicht so ist. Und es hat uns immer unheimlich geholfen, dass alle, die in diesem Kreis mit dabei waren, also gerade für diesen Kreis konkret, wirklich an der Sache interessiert waren. Das war der ganz besondere Vorteil.
Und dann sind wir im Grunde schon beim Thema Arbeitskreis auch. Was hat denn der Arbeitskreis konkret für eine Historie? Wer kam denn auf die Idee, sich mit einem Arbeitskreis für Rechnungspreise zu beschäftigen oder diesen ins Leben zu rufen?
Also da muss ich sagen, das war tatsächlich auch ein Gremium innerhalb der AWV. Und dazu muss ich noch ein kleines bisschen vorneweg ausholen. Der Nukleus für unseren Arbeitskreis war eine Podiumsveranstaltung im Jahr 2003. Also nicht 23, sondern 2003. Ja. Und das wiederum war Ausfluss einer politischen Entwicklung in Deutschland, die 2001 auf einem ganz wesentlichen Urteil, auch häufig als Wassermeier-Urteil, fußte. Und ich darf gerne, dafür brauche ich aber ein Stück Papier, einen Satz zitieren aus dem Leitsatz, den dieses Urteil hatte. Da stand nämlich, nach deutschem Steuerrecht bestehen, keine speziellen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, ich ergänze, für Verrechnungspreise. Es gab keine Pflichten, irgendetwas zu tun. Und der BFH hat damals klar und deutlich gesagt, was immer das Unternehmen vorlegt, ist das, womit die Finanzverwaltung zurechtkommen muss. Was passiert in solchen Fällen? Die Finanzverwaltung sagt, okay, wir hören euch. Na gut, dann schaffen wir halt die entsprechenden Regelungen. Und gerade im Jahr 2003 war es so, dass die ersten Entwürfe für eine gesetzliche Neuregelung zur Dokumentationspflicht da waren und damals mit einem, ja, ich würde auch fast sagen, schon mit einem ziemlichen Weitblick, damals ein gewisser Günter Strunk war damals an der TU Ilmenau, sich mit diesem Thema befasst hat und gesagt hat, dazu sollten wir mal was machen. Und er hat damals verschiedene Leute angesprochen. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass er mich gefragt hat, Sie sind doch im Unternehmen für Verrechnungspreise zuständig, wollen Sie mal mit aufs Podium? Wir reden da auch mit dem Herrn Wolf und mit ein paar anderen aus der Industrie und übrigens da auch schon aus der Beratung und wollen uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was denn eigentlich so die richtigen Dinge sind. Und das war eine Riesenveranstaltung damals. Da haben sich sehr, sehr viele Leute dafür interessiert und haben damals in Eschborn, nicht in der AWV, aber einen besseren Steinwurf entfernt. Ich glaube, das sind keine 300 Meter von dem damaligen Arthur Andersen-Gebäude bis zu, wir gehen wirklich weit in die Geschichte zurück. Ja. Zur AWV. Und das war sozusagen der Nukleus, weil wir dann gesagt haben, okay, das wird was Dauerhaftes und haben dann im Jahr 2004 tatsächlich eine konstituierende Sitzung gehabt, in der eine kleine Gruppe dabei war. Das waren nur wenige Unternehmen. Es waren ABB, BASF, BMW und Siemens. Also auch Unternehmen, die sehr stark zum Beispiel Betriebsstättenerfahrung hatten, Montagebetriebsstätten und alles mögliche andere. Und Tenovis, das war mein damaliger Arbeitgeber, war auch mit dabei. Übrigens nicht unbedingt Steuerleute. Also der BASF-Vertreter war gar kein Steuermensch. Der hat aber damals auch vorgeschlagen, zur nächsten Sitzung sollte auch ein Steuermensch mit dabei sein. Und da haben wir gesehen, es gibt den Handlungsbedarf, es gibt die Notwendigkeit, einen dauerhaften Arbeitskreis zu machen, wobei wir uns damals als allererstes mit dem Aufbau eines Service Centers von BASF in Berlin beschäftigt haben, war extrem spannend mit allen möglichen unterschiedlichen Sichtweisen, die da dabei waren. Aber wir haben uns dann tatsächlich auch von Anfang an auf die steuerlichen Aspekte der Verrechnungspreise fokussiert. Das war so die Geschichte.
Gerade für die jüngeren Zuhörer interessant, dass wir also heute einen Gast haben, der tatsächlich schon beruflich tätig war in einer Zeit, bevor es Verrechnungspreis-Dokumentationsaufzeichnungen in Deutschland gab. Ich muss gestehen, 2001 habe ich Abitur gemacht, da habe ich mich noch nicht mit BFH-Urteilen beschäftigt. Also doch eine gewisse Zeitspanne, die wir heute abdecken.
Dann möchte ich doch glatt noch einen Satz hinten anhängen. Als ich nämlich dann bei meinem Unternehmen so etwa in dieser Zeit saß und ein Wirtschaftsprüfer allerdings, niemand vom BZST, ein Wirtschaftsprüfer, mich fragte, wie haben Sie denn Ihre Verrechnungspreise ermittelt? Weiß ich noch, dass ich die Antwort gegeben habe, durch intensives aus dem Fenster gucken. Das fand der gar nicht lustig. Ich habe dann noch ergänzt, naja, ich kannte so Kennzahlenkompass, VDMA, das ZVI-Kennzahlensystem und habe mir damals abgeleitet, meine Tochtergesellschaften im Ausland sollten 2% verdienen. Ja, also ich hatte tatsächlich, das war State of the Art damals, also auch in Richtung der Jungen, ne, hatte mir Gedanken gemacht. Und als wir das erste Mal das BZST im Hause hatten, hat der tatsächlich auch gesagt, ich finde, das haben Sie alles komplett richtig gemacht. Also das BZST war damals sehr viel einfacher handzuhaben als der Wirtschaftsprüfer.
Prima. Vielleicht, wenn wir, Nils, mal den Bogen schlagen jetzt zur Gegenwart und mal ein bisschen eintauchen in die aktuelle Arbeitsweise des Arbeitskreises. Wie muss man sich das vorstellen? Wie oft sitzen Sie zusammen? Wie behandeln Sie da Themen? Wo entsteht dann auch der Mehrwert für die Mitglieder und diejenigen, die da angedockt sind sozusagen? Ich gehe mal zu Ihnen rüber, Herr Danner. Können Sie uns das ein bisschen erläutern, wie man sich das konkret vorstellen kann?
Ja, vielen lieben Dank. Also wir treffen uns in der Regel, versuchen wir es viermal im Jahr, uns in Eschborn zu treffen. Als Themen haben wir immer wieder das, was uns aktuell im Verrechnungspreisbereich beschäftigt. Also sei es zum Beispiel momentan die Neuerungen im Bereich der OECD hinsichtlich Chapter 7 oder auch was auf UN-Ebene vor sich geht. Und in der Zusammenarbeit achten wir eigentlich immer darauf, dass wir vertrauensvoll und konstruktiv miteinander umgehen. Also es ist auch eine Arbeitsrunde, in der sehr lebhaft diskutiert wird, weil jeder auch was zu sagen hat. Es ist jetzt nicht gewünscht, dass jemand einfach nur still dabei sitzt und mitnimmt, sondern es ist wirklich, und das hat auch jeder den Anspruch für sich, hier in der Diskussion aktiv dabei zu sein, da wir neben den Unternehmensvertretern auch Vertreter vom BMF und von der Betriebsprüfung Beratung dabei haben, ist natürlich auch beim Austausch sind alle Blickwinkel mit abgedeckt. Und insbesondere, wenn wir zum Beispiel neue Gesetzesgebungen in Deutschland sehr frühzeitig diskutieren, hat man hier als Unternehmensvertreter auch schon die Möglichkeit, die Unternehmenssicht mit einzubringen und gleichzeitig aber auch zu verstehen, aus welcher Ecke kommt der Gesetzesgeber, was ist damit beabsichtigt und hier für sich auch mitnehmen zu können, auf was sich die Unternehmen in der Zukunft einstellen müssen.
Mhm. Und Christian, wenn ich das nur nochmal auch wirklich betone, gerade aus meiner Mitarbeit im AWV, ich bin ja nicht so lange dabei wie du im Arbeitskreis Verrechnungspreise, aber ich würde sagen, das ist wirklich was Besonderes, dieses Zusammenarbeiten auf Augenhöhe zwischen Industrieunternehmen, Beraterschaft und Finanzverwaltung. Das gibt es nicht so häufig, dass das eben durch keinerlei Lobbyismus geprägt ist, sondern eben wirklich getragen ist von dem Geist, hier gemeinsam zu guten Ergebnissen zu kommen.
Ich kann das nur bestätigen aus den letzten 21 Jahren, hoffe sehr, dass es auch so weitergeht, ist auch die große Herausforderung an die Moderation. Christian hat es so schön gesagt, jeder hat was zu sagen in dem Kreis. Es ist nicht so einfach, bei 25 bis 30 Teilnehmern jeden dann auch tatsächlich zu Wort kommen zu lassen. Aber was eben auch wirklich wichtig ist, man unterhält sich dann auch inhaltlich. Das kommt wirklich von den Teilnehmern. Also Herr Richter, Sie hatten auch gefragt, wie kommt ihr auf eure Themen? Das kommt auch aus dem Kreis. Im Regelfalle endet eine Sitzung mit der Frage, was wollen wir denn nächstes Mal machen? Und da gibt es immer schon Ideen, die kommen häufig auch von den Beratern, die eben das Ohr wirklich schon an der Schiene haben, was neue Themen betrifft. Auf der anderen Seite kommen die Themen häufig von Umsetzungsfragen aus den Unternehmen. Da sind die Unternehmen dann diejenigen, die laut darauf hinweisen, was es an wichtigen neuen Themen gibt. Ich sage nur mal Stichwort OTP. Das nehmen wir ja nachher noch ein bisschen mit auf. Für mich ein richtiges Buch mit 7 Siegeln. Aber da kommen die Sachen her. Und was auch passiert, Der Satz, man müsste mal, ist in dem Arbeitskreis sehr gefährlich. Und ich darf noch mal an eine alte Geschichte erinnern. Da sagte mal ein Teilnehmer, man müsste sich mal mit dem UNTP-Manual beschäftigen. Das sind aber 500 Seiten und wenn das jeder mal liest, sehr viel Zeit. Und als er diesen Satz gesagt hatte, hatte ich gesagt, ja, was meinen Sie denn, lieber Herr Kressert, wie wäre es denn, wenn Sie sich das angucken und es beim nächsten Mal vorstellen? Er hat uns also tatsächlich für den ganzen Kreis die Arbeit abgenommen. Und das ist einfach ein ganz typisches Beispiel, also dass jemand wirklich 500 Seiten übernimmt, war was ganz Besonderes.
Und zwar zu einer Zeit, das sollte man vielleicht einfügen, da gab es noch keinen Co-Pilot, der das zusammenfassen konnte, sondern da musste man noch irgendwie durchgehen. Ja?
Das war 2013, da war das wirklich noch viel Arbeit.
2013, genau. Der hat da richtig Arbeit reingesteckt und hat dann auch, ich glaube, eine Stunde in dem Kreis uns das einfach mal erzählt und wir waren da sehr angetan von dem, was er da gemacht hat. Also das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und das gibt es bei vielen anderen Sachen auch. Also da kommen auch oft die Berater, die dann sagen, jetzt ist auf OECD-Ebene gerade, was weiß ich, Musterabkommen irgendwas neu oder irgendein Kapitel neu. Und dass es dann natürlich auch heißt, okay, dann sei so lieb und stell das vor. Das passiert wunderbar.
Jetzt ist Themen ja schon ein sehr gutes Stichwort. Wir sind ja schon mittendrin. Herr Thums, können Sie denn sagen, aus dem Rückblick der letzten 20, 21 Jahre, dass sich besondere Highlights, vielleicht auch Lowlights eingeprägt haben aus den vielen Sitzungen und Veranstaltungen?
Also wenn man so will, Herr Pippert, ist das einfach schon mal ein generelles Highlight, wie sehr hier alle bereit sind, also wirklich alle bereit sind, für den ganzen Kreis Arbeit zu übernehmen. Ja, und wie man auf die Art und Weise gerade über den Kreis auch wirklich ganz oben bleibt. Ich würde aber auch noch gerade das Thema CBCA-Einführung erwähnen wollen. Also wir in dem Arbeitskreis uns damals Gedanken gemacht haben, ich weiß gar nicht mehr, wann war das, 16, 18, irgendwo ist die Größenordnung, dass wir in dem Arbeitskreis uns einfach mal Gedanken gemacht haben, was kostet uns diese Einführung denn wirklich? Ja, und jemand gesagt hat, ich habe mir das mal überlegt, so wie wir normalerweise auch ein IT-Projekt bei uns im Unternehmen, das war damals der Vertreter aus dem Hause Daimler, der hat da quasi Vorarbeit geleistet, der hat auch dann einfach mal schnell erklärt, wie er das macht, also ganz offen mit dem Arbeitskreis und auf der Basis haben dann alle anderen auch ergänzt, was ihrer Meinung nach passiert. Wir hatten hinterher einen Überblick über die Kosten, die auf die Unternehmen zukommen würden. Das ist in 20, 30 Minuten einfach mal schnell entstanden und das hatte unglaublich Hand und Fuß. Und das BMF fand das auch wirklich richtig. Man muss dazu sagen, in dem entsprechenden Gesetzentwurf stand damals, naja, das wird die Wirtschaft 500.000 Euro kosten insgesamt. Und wir kamen auf einen Betrag, ich glaube etwa 26 Millionen für die Einführung und einen ähnlichen Betrag dann nochmal jedes Jahr. Und über die AWV, über Silke Schröder, hatten wir dann einen Kontakt hergestellt zum Normenkontrollrat und haben diese Ideen dort auch geteilt. Und da haben wir also gerade mit der Umsetzung, also inhaltlich kommt das vom Arbeitskreis, von den Mitarbeitern dort, wie man das umsetzt, wie man das heranträgt an jemand anderem, ist dann stark Arbeit von in dem Fall dem Vorsitzenden und der AWV. Da haben wir viel Arbeit reingehängt und der Normenkontrollrat hat hinterher in seiner Stellungnahme geschrieben, nee, ist alles kappes. Das fand ich sehr enttäuschend. Also das war für mich wirklich ein Lowlight, zumal die Erfahrung ja dann auch zeigt, also einzelne Unternehmen haben in das Projekt, in das Initialprojekt bereits 1 Million reingesteckt. Also es ist vollkommen klar, dass unsere Einschätzung damals richtig war. Das war also wirklich so Highlight und Lowlight in einem. Das Zweite, was ich nochmal hervorheben möchte, so als richtiges Highlight, irgendjemand hatte gesagt 2018, man müsste sich mal mit Digitalisierung beschäftigen. Und da haben wir tatsächlich damals einen Professor aufgetan, das war ein BWL-Lehrstuhl, glaube ich, in Mainz, der sich sehr stark mit Digitalisierung beschäftigt hat. Der hatte mit Steuern überhaupt nichts am Hut. Und dieser Professor Rotlauf hat damals uns ein bisschen berichtet, was da so passiert. Und wir hatten auch einige Unternehmen, da haben wir wieder diese Breite, ja. Also Zalando hat berichtet über Dinge, die sie schon hatten. Klar, Plattformbetreiber. Deutsche Telekom ist irgendwie auch logisch. SAP ist irgendwie auch logisch. Und dann war noch die Syngenta mit dabei, die sich damals schon mit OTP beschäftigt hat. Also da sieht man auch die Breite, die dieser Arbeitskreis abdeckt, wo keiner zeigen wollte, guckt mal, wie toll ich schon bin, sondern wo es allen auch darum ging, wir zeigen euch mal, was wir machen. Uns interessiert auch euer Feedback. Sind wir in der richtigen Art und Weise unterwegs? Das sind alles extreme Highlights, die ja dann tatsächlich auch dazu geführt haben, dass wir ab 2022 dann ja einen eigenen Kreis hatten.
Und was die Zuordnungen anbetrifft, oder wir haben eben wirklich keine Branchenspezifika, die explizit oder ausschließlich behandelt werden, sondern im Arbeitskreis finden eben auch Bankenvertreter, Kolleginnen und Kollegen von Steuerabteilungen von Banken ihren Platz.
Die finden auch Gehör und wir hatten ja auch, als damals es zu Betriebsstätten-Neuregelungen geben sollte und klar war, hier kommt es auch auf Branchen an, haben wir in dem Arbeitskreis ganz kurzfristig ad hoc Unterarbeitsgruppen eingeteilt, bei denen ja dann, ich glaube, das war noch zu Zeiten von Manfred Naumann, wo wir damals eben auch, wo wirklich auf extrem fachlicher Ebene diskutiert worden ist. Wo ich gerade Herrn Naumann / BMF erwähne, das BMF war bis auf ganz wenige Sitzungen immer dabei. Das ist wirklich ein Highlight. Die Tatsache, dass das BMF durch personelle Zuordnungen, durch personelle Engpässe auch Phasen hatte und leider auch eher noch hat, weil die Personalausstattung im BMF gerade ein bisschen schwierig ist, wo die Teilnahme des BMF oder Input des BMF, wo auch die Bereitschaft, neue Entwürfe mit uns zu diskutieren, gegenüber früher abgenommen hat, ist wiederum etwas, was ich wirklich schade finde.
Ich würde gerne kurz das Stichwort CBCR nochmal aufnehmen und dann aber auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Einmal noch gefragt, das hatte ich nämlich gerade gesehen, der Bundesrechnungshof hat sich ja auch mit CBCR befasst. Das fand ich ganz interessant und da hatten wir gesehen, hatte ich eine E-Mail gesehen von Ihnen, Frau Schröder, wo es auch dann in der Zusammenarbeit mit BDI, glaube ich, ging, dann von den Mitgliedern Informationen einzusammeln und da eine Einschätzung zu geben. Ist das auch eine Art der Zusammenarbeit mit den Verbänden, die häufiger vorkommt?
Also das sind natürlich Themen, die im Arbeitskreis hochaktuell sind und wir tauschen uns da regelmäßig auch mit Verbänden aus oder bringen uns auch zu Stellungnahmen von Verbänden ein. Da sind verschiedene Vertreter auch im Arbeitskreis, die sich da rege beteiligen und eben auch den Input aus der Praxis oder aus unserem Gremium dann gerne mitnehmen.
Ich glaube, das ist für uns als Unternehmensvertreter immer ganz angenehm. Wir haben im Arbeitskreis einen Raum, wo wir diese Themen diskutieren können, unsere Punkte vorbringen können und dann aber über den Arbeitskreis Verrechnungspreise das dann in die Verbände einspielen können. Und jetzt hier beispielsweise, wenn man als Unternehmensvertreter nicht selbst eigenständig auftreten will, aber sicherstellen will, dass man gehört wird, ist das immer ein sehr guter Kanal, den wir auch sehr gerne nutzen.
Wir haben auch ein paar Mal eigene Stellungnahmen abgegeben, die waren dann aber immer ganz kurz und pointiert nur auf die Punkte, die für uns richtig wichtig waren, während Spitzenverbände wie der BDI, wo wir eben auch gute Verbindungen hinhaben, einige von uns sind auch in Gremien dort, die müssen das viel breiter anlegen. Und da doppelt laufen zu können, das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil der ABV.
Wobei auch der Mehrwert, glaube ich, für uns in dem Kreis ist, dass man eben diese konkrete Diskussion hat, dass man also da sich konkret austauschen, Dinge erläutern kann, die vielleicht im schriftlichen Verfahren nicht so gut funktionieren. Also da sehe ich schon einen deutlichen Mehrwert auch in der Diskussion für uns.
Und vielleicht bei dem Thema nochmal zu bleiben und auch einen Blick in die Zukunft, könnte man ja sagen, dass das mit Digitalisierung, Datenanalysen, Datenauswertung und so weiter zu tun hat. Herr Thoms und Nils, hier, wo sehen Sie dann die Zukunft des Arbeitskreises? Also was werden die Themen sein jetzt in den nächsten Jahren? Geht das in die Richtung?
Christian, ich gebe mal weiter an dich. Die Schlagworte sind ja schon gefallen.
Genau, also gerade so das Schlagwort OTP, Operational Transfer Pricing, das war ein Thema, wo wir vor ein paar Jahren gesagt haben, wir haben zwar einen sehr guten Arbeitskreis Verrechnungspreise, aber wir müssen vielleicht auch mal anderen Kollegen aus den Unternehmen, wie zum Beispiel aus dem Controlling, eine Plattform geben, um diese Themen zu diskutieren. Und wie Werner eingangs ja schon gesagt hat, im Arbeitskreis sind wir steuerrechtlich sehr stark unterwegs, aber das ganze Thema operativ, wie setze ich das in SAP um, wie setze ich das in meinen internen Prozessen um, das hat uns dann dazu getrieben, einen Unterarbeitskreis aufzumachen, Unterarbeitskreis OTP, in dem neben Vertretern der Steuerabteilung gewollt auch Vertreter aus dem Controlling sind, um auch hier den Kollegen die Plattform zu geben, sich hinsichtlich dieser Themen austauschen zu können. Und ich glaube, Nils, du bist ja auch in diesem Arbeitskreis selbst drin. Die Diskussionen sind sehr angeregt und auch die Themen, die ihr da gemeinsam diskutiert. Vielleicht kannst du kurz dazu was sagen.
Absolut. Und es hat eben eine gewisse Bandbreite, auch das Thema OTP. Also wenn man natürlich an das Brot- und Buttergeschäft des OTPs denkt, die segmentierte Gewinn- und Verlustrechnung, dann ist das ja ein Thema mit ganz eigener Komplexität. Wenn man da tiefer einsteigt und betrachtet, wie müssen eigentlich Serviceverrechnungen im Rahmen der segmentierten Gewinn- und Verlustrechnung betrachtet werden, dann hat das auch seine Besonderheiten. Aber auch wenn man an jüngste Urteile des BfHs denkt zur E-Mail-Analyse, dann kann man das natürlich von Seiten der Abgabenordnung und auch aus Sicht des Hauptarbeitskreises betrachten, haben wir ja auch gemacht. Aber auch das hat natürlich eine technische Komponente und eine Digitalisierungskomponente. Wie erschließe ich mir das Thema eigentlich? Von daher haben wir also wirklich auch eine große Bandbreite. Und es ist vielleicht, Christian, auch die Gelegenheit, jetzt unseren Kollegen David Schallenberg und Javi Reche mal einen Gruß aus diesem Podcast zuzurufen, die diesen Unterarbeitskreis nämlich mit großem Engagement leiten. Und wir dort sicherlich, was die nächsten Jahre anbetrifft, auch in das Thema Datenanalyse und so weiter einsteigen werden, wo vielleicht der Druck aus dem Ausland sogar größer ist von seitens der Finanzverwaltung als aus dem Inland. Aber das sind sicherlich Themen, die wir dort behandeln werden.
Ich bin ja in der Zukunft eigentlich gar nicht mehr dabei, aber was doch auffällt, also zum einen waren es gerade zwei Begriffe, wo ich auch glaube, wo es in Zukunft nochmal stark hingeht, nämlich Ausland und Finanzverwaltung. Übrigens war die Finanzverwaltung bei dem Digitalisierungsthema 2018 auch schon dabei. Ich glaube tatsächlich, dass das noch viel wichtiger ist. Was aber ich glaube für den Arbeitskreis sehr wichtig wird, das ist, sich darum zu bemühen, dass die internationale Zusammenarbeit auch bei den Finanzverwaltungen besser wird. Und da rede ich jetzt nicht nur vom großen Besteck, also APAs und MAPs, sondern vor allen Dingen glaube ich, dass wir auch dahin kommen müssen und der Arbeitskreis das vielleicht auch schärfen kann, zum Beispiel bei Joint Tax Audits wieder weiterzukommen, wo wir im Arbeitskreis von sehr guten Erfahrungen berichtet haben und ich auch selbst gute Erfahrungen gemacht habe. Ein Thema, das ziemlich eingeschlafen ist. Ich gehe mal sehr davon aus, dass diese Themen wichtiger werden. Ich bin vor allen Dingen aber auch der Meinung, die müssen wichtiger werden. Denn wir haben nur den einen Kuchen zu verteilen. Den Unternehmen ist es meistens egal, wo es hingeht. Ja, so groß sind die Unterschiede nicht. Gerade denjenigen, die hier Transfer Pricing praktische Arbeit betreiben. Ja, die wollen das einfach nur richtig machen. Ob wir nun im einen Land 28% und im anderen 29% zahlen oder umgekehrt, das ist eigentlich am Ende nicht so wichtig. Das System muss stimmen und das System muss dann auch als solches akzeptiert werden von den Finanzverwaltungen. Da ist, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel zu tun.
Und Silke, wenn ich an unsere letzte Sitzung im OTP-Unterarbeitskreis denke, hatten wir ja genau diese Themen, wo wir auch in Richtung risikoorientierte Prüfung und dass ein ganz wesentliches Element dann eben ist die Streitbeilegung und eine verbesserte Streitbeilegung. Das heißt, absolut, das wird uns beschäftigen.
Jetzt vielleicht nochmal konkret gefragt, wenn jetzt die geneigten und interessierten Zuhörer sagen, Donnerwetter, das finde ich jetzt alles richtig gut. Wie kann ich denn da dabei sein oder kann ich da überhaupt dabei sein? Wie komme ich in Kontakt mit dem AWV? Wie geht das am besten?
Also am besten bei uns hier über die Silke Schröder. Ich muss aber leider gleich dazu sagen, die Gruppe ist relativ voll schon. Wir haben ja eingangs gesagt, uns ist eine aktive Diskussion wichtig. Eine aktive Diskussion mit 50, 60, 70 Teilnehmern zu führen, ist schlicht nicht möglich. Deswegen haben wir hier eine Obergrenze 30 bis 40 und wir haben eine Warteliste für den Arbeitskreis. Also es können neue Kollegen und Kolleginnen erst dann aufgenommen werden, wenn jemand ausscheidet. Nichtsdestotrotz, wer aber unsere Arbeit oder unsere Arbeitsweise oder unsere Arbeit kennenlernen will, ist herzlich eingeladen. Wir machen alle 2 Jahre eine Fachveranstaltung, die vom Arbeitskreis organisiert wird, von den Vertretern, die im Arbeitskreis sind. Vielleicht, Silke, willst du da kurz was zu sagen, was da so unsere Erfahrungen in den letzten Jahren waren?
Ja, genau. Also wir haben diese sehr erfolgreiche Fachtagungsreihe ins Leben gerufen. Am 1. und 2. Juni wird also die 8. Veranstaltung stattfinden.
27, muss man dazu sagen.
Genau. Wird in 27 stattfinden und im Prinzip bilden die Veranstaltungen tatsächlich auch die Arbeit des Arbeitskreises in einem größeren Rahmen ab. Das heißt, wir führen ähnliche Diskussionen und alle Akteure sind da rege beteiligt, sich einzubringen.
Was vielleicht diese Veranstaltung wirklich auszeichnet, wir haben bei jeder Diskussionsrunde oder Workshop immer Vertreter von der Finanzverwaltung dabei. Der Grund dafür ist einfach, dass die ABV neutral ist und wir hier es darüber auch jedes Mal schaffen, aus allen Bereichen, nicht nur Unternehmen und Finanzverwaltung, sondern auch Beratung, Panelisten und Diskussionsteilnehmer zu finden, was natürlich auch die Qualität der Veranstaltung ausmacht.
Es war von Anfang an so. Ich muss doch einen Satz noch dazu sagen. Ich habe das Ding schließlich 7-mal leiten dürfen. Es war wirklich ein Dürfen. Dieser Austausch, dieser Ausgleich auf dem Podium und in den Workshops von wirklich Beratern, Finanzverwaltung und Industrievertretern, dass wir immer diesen Dreiklang hatten. Ja, das war unheimlich hilfreich, wobei gerade in den Workshops, das muss ich auch unbedingt noch erwähnen, es in den, also wir bieten dann auch eine große Zahl an Workshops an bei dieser Veranstaltung. Da kann man wirklich sich einbringen. Und ich habe da schon Workshops erlebt, wo die Personen auf dem Podium den Fall vorgestellt haben und dann tatsächlich nur noch moderiert haben, weil eigentlich die Zuhörer, die ich gar nicht als solche bezeichnen möchte, sondern eher als Teilnehmer bezeichnen möchte, unter sich die Diskussion geführt haben, die dann nur noch irgendwie ein bisschen gesteuert worden ist. Also die Veranstaltung kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der mal sehen will, wie das funktioniert.
Also wer jetzt keine Lust auf die nächste ABV-Fachveranstaltung hat, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Save the date, 1.2. Juni 2027. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Vielleicht die Schlussrunde. In der Zeitung liest man ja aktuell, dass das Bundesfinanzministerium sich mit Steuervereinfachungen beschäftigt, auch auf Unternehmensebene. Gibt es denn irgendeine Wunschliste für den Sommer, Werner Thums, Christian Danner, was auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte in der Diskussion, gerade im Kontext der Verrechnungspreise?
Ich würde sagen, ja. Das Erste ist, wenn die Unternehmen so viel liefern, wie gerade die Großunternehmen das tun, dann muss es auch von der anderen Seite etwas dafür geben. Also wir legen Informationen innerhalb kurzer Zeit vor. Das steht inzwischen auch im Gesetz. Im Gesetz steht aber nicht, dass die Finanzverwaltung auch in einer entsprechenden angemessenen Zeit reagieren muss. Ja, und das kennen die Praktiker alle. Wir suchen irgendwas raus, wir geben irgendeine Antwort und dann passiert ein Jahr nichts. Und irgendwann haben wir den Ordner doch wieder zugemacht und in den Keller geräumt und dann kommt plötzlich jemand vom Finanzamt an. Also bei Großprüfungen, Anschlussprüfungen, die ständig stattfinden, passiert das leider Gottes doch öfter mal. Unsere BP hat sich inzwischen da selbst verpflichtet, schnell zu reagieren, also in einer angemessenen Zeit zu reagieren. Aber sowas sollte man eigentlich wirklich ins Gesetz schreiben. Mhm. Also Ablauf und was auch reicht. Und je genauer die Vorgaben sind, umso besser ist das, was wir liefern können, umso mehr kann man damit anfangen. Ja.
Mein Wunsch geht so in die ähnliche Richtung, was auch Werner schon gesagt hat, Thema Bürokratieabbau. An vielen Stellen wird das Thema nach vorne gebracht. Ich würde mir auch wünschen, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Also wenn ich daran denke, Public CBCR, Transaktionsmatrix, wir haben genug Themen, wo wir immer mehr und mehr Informationen liefern und gleichzeitig wird propagiert, dass die Regierung die Bürokratie abbauen will. Also da würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich umgesetzt wird.
Silke, da haben wir doch das richtige Ministerium.
Ja, das denke ich auch. Mehr Vertrauen und vielleicht mehr Risikoorientierung auch dann tatsächlich.
Ja. Ja. Und dann bitte nicht sagen, Herr Richter, Sie hatten vorhin den Bundesrechnungshof angesprochen, das, was wir jetzt haben, reicht alles nicht. Und dann einfach wieder nur mehr zu wollen, was auch nicht so konkret ist, dass man was damit anfangen kann. Je genauer die Vorgaben sind, ja, also nicht wolkig, gebt uns alles, sondern wir brauchen genau das, wir brauchen genau das. Von mir aus auch bis runter auf Ebene von Feldbezeichnungen. Ja, das sind Dinge, die helfen würden. Das muss man auch dem Bundesrechnungshof mal in sein Buch schreiben, denn das war jetzt nicht so toll.
Also alles in allem genug Grund, in kein Sommerloch zu fallen. Nichtsdestotrotz wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern eine angenehme Sommerzeit. Wie anfangs gesagt, hören wir uns erst im, Christoph, ich glaube, Spätsommer wieder.
September, ja.
September. Und bis dahin allen eine schöne Zeit und bleibt uns gewogen. Und vielen Dank an unsere Gäste. Absolut. Das muss ich noch hinterher schieben. Besten Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.